Gut, machen wir heute mal weiter. Teil 4, Gott ist Licht. Ja. Also das ist ein unerschöpfliches Thema und es ist ja genau diese Botschaft, die die Jünger von Jesus gehört haben, diese Hauptbotschaft, wie Johannes das in 1. Johannes 1, Vers 5 beschreibt, diese Botschaft, die wir von ihm gehört haben, die er uns mitgeteilt hat, dass Gott Licht ist und dass in ihm keinerlei Finsternis sich befindet. Und das ist ein Thema, was uns nicht nur hier auf dieser Erde beschäftigt, sondern dann in alle Ewigkeit, wenn wir diesem Gott gegenüberstehen, so nah wie es geht. Und daran liegt es, wie wir auf unserer Erde unser Leben mit Jesus führen. Das entscheidet dann, wie nah wir an Gott dran sind. Und dass wir seine Gegenwart wahrnehmen, dass wir spüren, in seiner Herrlichkeit stehen, diese Gegenwart eines Gottes, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, wo kein Mensch, kein Sterblicher eigentlich hinkommen kann. Und dieses Licht, was in ihm ist, durchdringt auch den ganzen Himmel. Die ganzen Stellen hat man es schon angeschaut, sodass es im Himmel kein natürliches Licht, das heißt keine Sonne, Mond und Sterne mehr bedarf, sondern die Herrlichkeit, die von Gott ausgeht, diese unbeschreibliche Kraft von ihm, erfüllt jedes Atom im Himmel mit seiner Herrlichkeit, mit seinem Licht. Deswegen gibt es dort keinen Schatten. Und das ist dieser Gott, der seinen Sohn gesandt hat. Und Jesus hat gesagt, ich bin das Licht dieser Welt. Ich bin als Licht in diese Finsternis gekommen und wer an mich glaubt, der wird nicht länger in der Finsternis bleiben, sondern wird das Licht des Lebens haben. Amen. Und wenn du Jesus angenommen hast, dann bist du aus der Finsternis in das wunderbare Licht gewechselt, aus der Knechtschaft des Satans in das Königreich Gottes unter die Herrschaft des Lebens in dem Vater, der Licht ist, in dem keine Finsternis ist. Ja? Und du hast das Licht des Lebens in dir und das ist das Leben des Heiligen Geistes, was sich in dir befindet. Amen. So, und wir machen heute einfach mal weiter und in dem Zusammenhang, letztes Mal habe ich auch mal ein Stück einfach Evangelium gepredigt. Was ist das Evangelium? Und ja, nicht in dieser Kurzform wie auf dem Flyer, sondern für uns ist es auch wichtig, sich mal wieder mit dieser Thematik zu beschäftigen. Was ist das Evangelium? Und das doch für die Gläubigen etwas ausführlicher. Und dann machen wir mit dem Thema weiter. Weil wenn du diese erreichen. Amen. Der Christ muss eigentlich in der Lage sein, das Evangelium auf einfache Art und Weise, diese vier Punkte jedem Ungläubigen rüberzureichen. Amen. Sonst muss man Fragezeichen setzen, ob du errettet bist. Weil wenn du nicht in der Lage bist, jemand anders das Evangelium zu erklären, dann wie hast du dich dann selber bekehrt, wenn du es nicht verstanden hast? Und wir führen unser christliches Leben weiter und wir beschäftigen uns mit Themen, hochgeistigen Sachen. Und die Grundlagen der Grundlagen des Evangeliums, das muss in uns brennen. Amen. Und dazu gehört, dass Gott Licht ist, in ihm ist keinerlei Finsternis. Das ist diese Botschaft, die wir von ihm gehört haben, sagt Johannes. So, und wir sind das letzte Mal dort stehen geblieben, der Fall Luzifers und dann der Fall des ersten Menschen im Garten Eden. Dann diese Resultate davon. Und ich möchte mal eine Schriftstelle gerne noch einblenden, Simon. Und das ist Lukas 4, Vers 6. Weil vielen das nicht klar ist, dass wir in einer Welt leben, die von unserem Urahn, dem ersten Adam, ganz bewusst in die Hand Satans, des gefallenen Erzengels Luzifers gegeben worden ist. Das heißt, dieser Sündenfall hat nicht nur zur Folge, dass die Gemeinschaft zwischen dem liebenden Schöpfer, Vater und seinen Geschöpfen, nämlich Adam und Eva, gebrochen wurde, ein Riss entstanden ist, der unreparierbar war von menschlicher Seite her. Kein Mensch konnte dann mehr Zugang haben zu Gott. Im Paradies konnten Adam und Eva mit Gott kommunizieren, wie wir miteinander. Das heißt, sie hatten geistige, offene Augen und sie konnten mit Gott sprechen. Deswegen kam der Vater in den Garten Eden in der Kühle des Tages und jeden Tag unterhielt er sich mit seinen Geschöpfen. Amen. Und warum hat Gott das gemacht? Warum ist er vom dritten Himmel, von seinem Thron heruntergestiegen und hat sich auf diese Erde geschaffen? Und ich habe das letzte Mal versucht, und mal das rüberzureichen, dass wir in dieses Verständnis reinkommen, was die Schrift uns vermittelt, dass diese Erde, auf der wir uns befinden, wo wir heute sitzen, wo sich so viel bewegt, dass diese Erde, auf der wir leben hier als Menschen, dass es ein winziger Bruchteil ist von dem gesamten Universum, was Gott geschaffen hat. Das heißt, diese Erde hier hat Gott geschaffen für den Menschen als Herrschaftssitz. Der erste Mensch wurde geschaffen, in den Garten Eden gesetzt, und der Garten Eden war sowas wie der Thronsaal Gottes auf dieser Erde. Und von diesem Garten Eden, wo es alles wunderbar zur Verfügung stand, sollte der Mensch herrschen und seine Nachkommen über die Tiere, über alles und in dem Zusammenhang auch über die Schlange. Amen. Und Gott hatte den Menschen geschaffen in sein Ebenbild, und so ist Gott ein Herrscher. Und wir sind Herrscher mit ihm gewesen, die ersten Menschen, und wurden auf diese Erde mit Autorität gesetzt und mit Identität. Autorität kommt aus Identität. Und unsere Identität als erster Mensch war, wir wurden in das Ebenbild Gottes geschaffen. Wir waren seine geliebten Geschöpfe. Und uns unter den ersten Menschen unterschied es vollkommen von allen anderen Wesen, die Gott geschaffen hat, weil Gott ist Geist und alles andere, was er geschaffen hat, waren Geistwesen. Und sie hatten keinen irdischen Körper und keine Seele in dem Sinn, um mit diesem materiellen Raum- und Zeitgefüge in Verbindung zu treten. Das kennen nur wir. Das heißt, Engel sind Geistwesen, sie sind körperlos, sie können sich ausdehnen, zusammenziehen, Geistwesen, sie können in mehr wie Lichtgeschwindigkeit von einem Ort zum anderen gehen, das kennen wir nicht. Und sie wurden nicht in das Ebenbild Gottes geschaffen. Engel haben verschiedene Formen. Manche haben Flügel. Hat Gott Flügel? Nein. Deswegen haben wir auch keine, weil wir ins Ebenbild Gottes geschaffen worden sind. Und selbst Luzifer, der Allerhöchste aller Cherubs, oder Cherubs, so wie man es nennt, der Erzengel, er wurde nicht in das Ebenbild Gottes geschaffen. Aber er war der Ranghöchste in der Rangfolge direkt unterhalb von Jesus. Er war der Ranghöchste aller geschaffenen Wesen. Und er wurde aus dem Himmel rausgeworfen. Da hat man letzte Woche ausführlich darüber gesprochen. Weil er in ihm wurde Sünde gefunden und er wollte so sein wie Gott. Und der Ursprung von Sünde liegt in ihm. Deswegen gibt es für ihn keine Erlösung. Und er hat es geschafft, ein Drittel dieser mächtigen Engel, die im Himmel geschaffen wurden zur Ehre Gottes mit verschiedensten Aufträgen. Ihm ist es gelungen, im Himmel dieses eine Drittel der Engel zur Rebellion gegen Gott zu verführen. Und das in einer Atmosphäre von Licht, weil Gott Licht ist. Und einer Atmosphäre von vollkommener, da gab es nie einen Mangel. Alle Geschöpfe im Himmel waren durchdrungen mit Freude, mit Schalomfrieden und der Liebe Gottes. Alles im Himmel. Und in einem dieser geschaffenen Wesen, nämlich das, was er am wunderbarsten gemacht hatte, Gott, wurde dieser Stolz gefunden. Er wurde stolz auf seine eigenen Fähigkeiten. Deswegen ist geistlicher Stolz die höchste Form von Abfall. Und wer als Christ geistig stolz wird, sagt das Wort, fällt unter dasselbe Urteil des Teufels. Amen. Schreibt Paulus, deswegen soll keiner Neubekehrter ein Ältester werden, in ein Amt in der Gemeinde eingesetzt werden, damit er nicht stolz wird, damit er sich nicht überhebt und denkt, durch diese Position hat er irgendwas, es baut sein Selbstwertgefühl auf und er wird geistig stolz und sagt Paulus, und dann fällt er unter das Urteil des Teufels. Und das bedeutet ewige Verdammnis, wenn man es mal richtig nimmt. Deswegen sagt Paulus, seht drauf, wenn ihr was anvertraut, legt niemanden vorschnell die Hände auf, um ihn in ein Amt einzusetzen. So, und so ist es ihm tatsächlich im Himmel gelungen, ein Drittel dieser wunderschönsten Geschöpfe Gottes, ein Drittel, wenn man mal von 100 Milliarden oder 100 Millionen Engel, das steht in der Bibel, 1000 mal Tausende, 10.000 mal Zehntausende. Im Griechischen steht dort Myriaden, das ist eine unvorstellbare Menge. Nehmen wir mal 10 Millionen Engel oder 100 Millionen. Und wenn er dort ein Drittel verführt hat, sind es zumindest 33 Millionen Engel, die damit verführt wurden. In diesen Größenordnungen müssen wir denken. So. Und da seht ihr, wie stark die Verführungskraft des Teufels ist. Und wir als Christen dürfen nicht naiv sein. Wir sollen das nicht überbewerten, wo du nur noch auf diese Dinge schaust, aber nicht unterbewerten. Gerade im charismatischen Bereich ist immer, wir lachen über den Teufel und wir haben den vollkommenen Sieg und wir achten da nicht mal drauf, wir sind vollkommen drüber. Und dann diese Christen leben in der Sünde, genauso wie der Teufel selbst. Da lacht er über sie, statt umgedreht. Das heißt, selbst Judas warnt in seinem Brief, dass die falschen Lehrer, die Irrlehrer und die falschen Christen diese gefallenen Engel attackieren und sie lästern. Und dann sagt Judas in seinem Brief, wo nicht mal Erzengel Michael, als er mit dem Leichnam Moses stritt, sich mit dem Teufel angelegt hat, sondern sagt, der Herr schelte dich. So. Es ist vermessen, sich mit diesen gefallenen Engeln anzulegen. Das ist nicht unser Autoritätsbereich. Unser Autoritätsbereich als Christ ist, Dämonen auszutreiben. Amen. Und nicht diese gefallenen Engel über Städten, Regionen und so weiter. Im Gebet, wenn wir Buße tun und stellvertretend einstehen, wenn wir im auch Kampfgebet, Proklamation des Wortes Gottes, dann werden die Engel Gottes aktiviert aus Michaels Hauptquartier. Das ist alles Realität. Und wenn wir zum Gebet zusammenkommen oder heute zur Anbetung, werden diese Engel von Gott aktiviert, die warten nur darauf, weil das sind immer zwei Drittel statt gegenüber ein Drittel. Ja? Und die werden aktiviert und die kämpfen dann im geistlichen Raum gegen diese gefallenen Engel und diese Herrscher der Dämonen. Und wie gesagt, das sind Millionen. Ich muss mal einer hier, einer da, zwischendrin ein astralreisender Satanist oder Esoteriker, ja, die kreuzen auch noch auf. Aber die Engel waren auch mit denen fertig. Versteht ihr? Unsere Aufgabe ist das Gebet und dann löst du einen Krieg im Himmel aus. Bei Daniel war es so, ein Mann fastete, betete. Deswegen ist Fasten und Beten so unheimlich wichtig. Ein Mann fastete und betete und hielt Gott sein Wort vor. Und Daniel sagte, die 70 Jahre sind rum der babylonischen Gefangenschaft. Gott greife ein. Erlöse dein Volk Israel, er tat stellvertretend Buße im gesamten Kapitel 9. Heute sagt man, das brauchen wir nicht mehr. Oh oh, geht zu Daniel. Er hat dadurch einen geistigen Konflikt berufen. Ein Mensch, ein sterblicher Mensch, verbunden mit dem allerhöchsten Gott, fastete, betete, suchte Gott und das löste das Eingreifen des Gabriel aus. Also es ist einer der ranghöchsten Engel, die nahe an Gott stehen. Und Gabriel ist ein Erzengel, der den Menschen Botschaften bringt. Das war bei Daniel so, hat ihnen die ganzen Prophetien gegeben, er hat ihnen diese ganzen Gesichter erklärt. Und wer kam zu der Frau von Zacharias, Elisabeth, und zu Maria? Gabriel. Und das im Abstand von einem halben Jahr kam auf die Erde und hatte Botschaften für Johannes den Täufer, dass er geboren wird, und von Jesus. Das heißt, aber er kämpft auch im geistlichen Raum und das Gebet von Daniel hat diesen Kampf ausgelöst von Gabriel und gegen diesen Fürst des Königreichs von Persien. Genau. Das heißt, das sind ranghohe dämonische Engel, die haben eine Hierarchie, die gefallenen Engel. Auch Deutschland hat so einen gefallenen Engel, der darüber steht. Und alle dämonischen Aktivitäten in unserer Regierung, in der Geschäftswelt, in der Musikszene, in der christlichen Welt, in der gesamten Society, kontrolliert und dann nach unten seine Befehle pyramidenartig nach unten fortsetzt. Und wer ist das Fußvolk im geistlichen, dämonischen Bereich? Habe ich schon erwähnt, die Dämonen selber. Und die Dämonen sind das Fußvolk. Dämon ist was vollkommen anderes als wie gefallene Engel. Und es steht nirgendwo in der Schrift, dass im Alten Testament bzw. im Neuen Testament hat uns Jesus nirgendwo den Auftrag gegeben und er hat es auch nirgendwo gemacht, nämlich gefallene Engel auszutreiben. Sondern er hat gesagt, geht hin und treibt die Dämonen aus. Und wenn ich die Dämonen ausgetrieben habe durch den Finger Gottes, dann ist das Reich der Himmel in eure Mitte gekommen. Das heißt, Dämonen sind das Fußvolk und sie brauchen Körper. Das sind körperlose Geister, die einen menschlichen Körper brauchen, um ihre bestimmten Charaktereigenschaften, die alle dämonisch sind, hier auf dieser Erde auszuleben. Unzucht, Unreinheit, üble Nachrede, Verleumdung, Kritik, Richtgeist, Todesmächte, Entmutigung, Furcht, Angst, Sorge, Lüge, Menschenfurcht sind alles Dämonenhänder. Krankheitsgeister, die ganze Palette. So, und das sind Wesen, die auch keinen Körper haben. Das sind Geistwesen, also sie sind nicht von Gott geschaffen. Deswegen kommt die mit ihrer Behausung nicht klar, in der die jetzt zur Zeit sind, weil sie ihre Lust und Begierden dann nicht ausleben können. Deswegen suchen sie menschliche Körper. Und über die haben wir Autorität, die sollst du rauswerfen aus Leuten. Gibt es das in Christen? Ja, sicher. Gib dem Teufel Raum und er kommt mit seinen Dämonen. So, was sind nun Dämonen? Dämonen sind in der Regel sind das die körperlosen Geister der durch die Flut zerstörten Nephilim. Ja? Damals kamen die Gottessöhne auf die Erde, 1. Mose 6, und weil sie die Frauen schön fanden und sie verbanden sich mit diesen Frauen, sie hatten irgendwie, das kann ich nicht erklären, steht auf jeden Fall, das Wort Gottes beschreibt es, und sie verbanden sich sexuell mit den Menschen, Töchtern, und dann kamen normale Babys hervor, die aber dann immer größer wurden. Das heißt, nach einem Jahr waren die schon größer wie ihre Eltern. Das sind die Riesen, Nephilim der Vorzeit. Und das sind diese sogenannten Hybriden, die einen menschlichen Anteil und einen Engelsanteil in sich hatten. So, und die verbreiteten sich rasant auf dieser Erde. Und deswegen schreibt das Wort, es geschah Gewalttat auf dieser Erde. Die Erde war erfüllt mit Gewalttat und Gott gereute es, die Erde geschaffen zu haben. Weil diese Mischwesen, diese Hybriden, die sich auch mit Tieren verbanden, die ganze griechische Mythologie mit ihren halb Pferd, halb Mensch und das ganzen halb Fisch, halb Mensch, und das sind alles Realitäten, die im geistigen Raum da sind. Das sind nicht irgendwelche Märchen, die sind da. Und die Griechen haben diese Götter angebetet. Das sind alles Realitäten, aber das sind keine geschaffenen Wesen von Gott, sondern sie kamen durch diese Verbindung hervor. Und deswegen hat Gott die Flut geschickt, um dieses Ganze zu beenden. Und er hat nur 8 rechtschaffene, gerechte Leute gefunden. Das war Noah und seine Familie. Warum kamen diese Engel, die zum zweiten Mal gefallen sind, 1. Mose 6, nach dem Fall Luzifers waren das, warum sind die auf diese Erde gegangen? Warum hat der Teufel in diesem Sinn das bewirkt? Und sie haben sich mit der DNA der Menschen vermischt. Warum? Weil der Teufel wusste, sofort nach dem Sündenfall hat Gott gesagt, der Nachkomme der Eva, der Nachkomme der Frau, deswegen hat die Frau so eine hohe Bedeutung, weil sie ein Helfer Gottes ist. Die Frau ist wie ein Wesen, was Gott geschaffen hat, das mit Gottes Hilfe Schöpfung hervorbringt, nämlich Kinder gebiert. So. Und das sagt Gott zur Schlange, und der Nachkomme dieser Frau, da steht dort der Same der Frau, die DNA, der Nachkomme, im Hebräischen ist Nachkomme und Same dasselbe, der Nachkomme der Frau wird dir, der Schlange, den Kopf zertreten. Amen. Und das war das erste prophetische Wort, was in der Bibel steht. Und das hat sich 2000 nach Christus erfüllt. Amen. Gott arbeitet immer in 2000er Schritten in seinem Heilsplan. Habe ich mal ein ganzes Skript, kann im Internet nachlesen, da steht das drin, reingeschrieben. 2000 Jahre nach der Erschaffung des Menschen, oder sag mal 2000 Jahre nach dem Sündenfall, hat Gott Abraham berufen, das Bundesvolk Israel, um mit ihnen einen Bund zu schließen, um dort seine Tora, seine Wertmaßstäbe des Reiches Gottes durch ein Volk, das heilig und abgesondert lebt, unter der Herrschaft des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs, um dieser Welt einen Weg der Erlösung zu zeigen. So. Und wieder 2000 Jahre von Abraham, schreibt der Galaterbrief, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und das war Jesus. Und jetzt leben wir 2000 Jahre nach Christus. Und jetzt erfüllt sich das, was alles im Alten und Neuen Testament steht, dass Jesus Christus sichtbar auf diese Erde zurückkommt, diesem ganzen Unheil, dieser ganzen maßlosen Sünde, diesen Aufkommen der Gerechtigkeit, was der Heilige Geist zum Glück noch zurückhält, ein Ende zu machen, diese Erde zu reinigen und 1000 Jahre Schabbat dieser Erde zu geben. 6 Tage, 6000 Jahre unter der Herrschaft des gefallenen Menschen und Luzifers, und 1000 Jahre unter der gerechten Herrschaft von Jesus Christus. Amen. Darauf laufen wir zu. Wir sind so fast ziemlich am Ende dieser 6000 Jahre. So, und das heißt, Luzifer, es gab einen Kampf im Himmel, er wurde rausgeworfen mit seinem Drittel der Engel und er wurde in den zweiten Himmel geworfen und die Hölle wurde geschaffen damals als Ort der Qual für diese gefallenen Engel. Die haben sich natürlich sofort verändert. Die sahen grässlicher aus wie der grässlichste, oder sehen grässlicher aus wie der grässlichste Horrorfilm. Und haben sich in ihrem Wesen auch völlig verändert von Liebe zu Hass. So, und deswegen hat sich auch Luzifer verändert. Der gefallene Cherub sieht jetzt nicht mal so wunderschön aus, sondern grässlich. So, und sein Wesen ist erfüllt von unstillbaren Hass. Er hasst Gott und er hasst dich und mich. Er hasst den Menschen, weil aus zweierlei Gründen wir in das Ebenbild Gottes geschaffen wurden. Eine Schöpfung, die er nicht hatte. Wir als Menschen wurden das Ebenbild Gottes geschaffen. Und uns wurde all das anvertraut, was Luzifer verloren hatte. Wir wurden in eine Stellung gesetzt, unmittelbar unter den Sohn Gottes, Jesus Christus. Hast du dir schon mal gefragt, warum du in der Offenbarung, da hat ja Johannes den Einblick bekommen in der Offenbarung, und zwar von den himmlischen Realitäten, die in alle Ewigkeit gelten. Die auch weiter bestehen, wenn hier Raum und Zeit zu Ende geht. Und dort steht eigentlich nirgendwo geschrieben, von den Heiligen, die im Himmel sind, von den Erlösten, steht nirgendwo der Begriff Kinder Gottes. Und dann sagst du, okay, ich bin doch ein Kind Gottes, ich bin doch nicht sein Ebenbild, ich bin jetzt ein geliebtes Kind Gottes. Ja, das stimmt. Aber in der Offenbarung wird dieser Begriff Kind Gottes nirgendwo erwähnt. Offenbarung 5 steht, du Lamm Gottes, der du geschlachtet wurdest. Offenbarung 5 steht, ja, ich habe es nicht genau in den Vers. Wird Jesus angebetet von den Ältesten im Himmel, und wo sie sagen, du bist das Lamm, das für die Menschen geschlachtet wurde und du hast sie für unseren Gott erkauft durch dein eigenes Blut, damit sie Könige und Priester werden, um zu herrschen auf dieser Erde. Amen. Können wir mal nachschauen? Offenbarung 5. In den letzten Wochen fällt es mir immer schwieriger, an meinen Zettel zu bleiben, das, wo Geist hinführt. Offenbarung 5, Vers 9 und 10. Sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, Jesus, ne, das Buch zu nehmen, Lobpreis im Himmel, und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf der Erde. Amen. Und das findest du an anderer Stelle nochmal. Dasselbe findest du in Daniel 7, dass die, wenn das antichristliche Reich zu Ende ist, dass die das Volk der Heiligen, des Höchsten, das Reich empfangen werden. Amen. Das ist unsere Berufung. So sieht der Himmel dich. Er sieht die Kinder Gottes, weil wir in sein Ebenbild geschaffen sind. Er sieht uns nicht im Himmel, im geistlichen Bereich als Babys, die da oben uns Luftballons zuwerfen und an der Liebe des Vaters erfreuen. Ja? Sondern er sieht uns als reife Söhne und Töchter, und Gottes Plan war immer, uns zu Königen und Priestern zu machen, als diejenigen, die gemeinsam mit ihm von seinem Herzen her und von seiner Identität, in seiner Identität gegründet und von seiner Autorität her gemeinsam mit ihm zu herrschen und zu regieren, König und Priester zu sein. Amen. Und oft vergessen wir diese hohe Berufung. Dort steht deine Berufung. Im Himmel wird es so gesehen. Ein König zu sein, nämlich zu herrschen mit Christus, Autorität auszuüben unter seiner Herrschaft, wohlgemerkt, und ein Priester zu sein. Und ein Priester steht immer zwischen Gott und den Menschen. Er tritt in den Riss. Er vertritt die Menschen vor Gott und Gott vor den Menschen. Und das ist deine und meine Berufung. Und wenn die Christen, die jetzt so viele Seminare besuchen über Berufungsfindung, ihre Gaben und Fähigkeiten, lassen sich die Hände auflegen, sonst was, warum funktioniert das nicht so richtig? Warum rennt einer sein ganzes Leben hinter seiner Berufung her und kommt nicht rein? Einer dieser Gründe ist, dass man seine ursprüngliche, von Gott gegebene Berufung weder wahrnimmt noch ausübt. Das ist deine Erstberufung, die hat jeder von uns, die hast du, Robert, genauso wie ich, ein König und Priester zu sein für Gott, den Vater, um auf dieser Erde zu herrschen und in Fürbitte für die Menschen einzustehen. Wenn wir treu sind in diesen Dingen, wird Gott uns über mehr setzen. Amen. So, das heißt, wenn wir beständig sind in diesen Dingen und verharren wie die Apostel und die erste Gemeinde in der Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet, wenn wir in diesen Dingen verharren, beständig drinbleiben und treu sind, dann fängt Gott an, dich über mehr zu setzen. Er vertraut niemandem etwas an in seinem Reich, wenn er nicht vorher die Treue desjenigen geprüft hat. Und einer, der laut ruft wie dieses Samenkorn auf dem Felsen, Hurra, preist dem Herrn, und wenn der erste Sonnenstrahl drauf, der Verfolgung drauf brennt, dann gut, ist die Luft raus. Nein, in saubere, tiefen, fruchtbaren Erdboden, der umgepflügt ist durch echte Buße, dort kann das Samenkorn hineingelegt werden und dann bringt es Frucht. Amen. So, lasst uns doch diese Erstberufung mal wahrnehmen. Lasst uns darin leben, weil dort schreibt das Wort Gottes, dass dazu sind wir berufen. Als Ebenbild Gottes, als seine Kinder. Amen. Und was erwartet Gott von uns? Gott ist ein guter Vater. Und er macht die ganzen Geschichten nicht kompliziert. Wer das kompliziert macht, ist die Theologie. So, und was erwartet Gott von dir und von mir? Nur eine Sache. Kannst du mal einblenden, Simon? Bitte 1. Korinther 4, 1 und 2. Das ist das, was Gott von uns erwartet. 1. Korinther 4, 1 und 2. Dafür halte man uns für Diener Christi, schreibt Paulus, ein Verwalter der Geheimnisse Gottes. Nämlich diejenigen, die das, was sie von Gott empfangen haben, auch weitergeben, jeder nach seinem Maß. Vers 2. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden werde. In meiner Übersetzung steht es noch ein bisschen anders, in der Schlachter, schlage ich mal auf. Moment, 1. Korinther 4, Vers 2. Im Übrigen wird von einem Hausalter nur verlangt, dass er für treu erfunden wird. Das finde ich besser. Es wird von uns, Gott erwartet von uns nur eins, Treue. Treue ist übrigens eine Frucht des Heiligen Geistes. Amen. Und das ist das, was Gott sucht. Egal wie die Umstände sind, egal wie wir uns fühlen, wie unsere persönlichen Umstände sind, Treue in den kleinen Dingen. Und Gott wird dich über mehr setzen. Und wenn er es hier nicht auf dieser Erde macht, dann, wenn du bei ihm ankommst, dir gehen die Augen über. Gott hat einen unbeschreiblichen Reichtum seines Erbes für die Kinder vorbereitet, die genau treu erfunden wurden. Amen. Das heißt, wenn du in den kleinsten Dingen jetzt hier treu bist, im Rasenmähen, Toilette putzen oder in deiner Art ein weißes Evangelium weitergeben, Treue im Gebet, in der Fürbitte. Wenn du im Himmel ankommst, Gott sagt, komm rein, Gesegnete oder Gesegneter meines Vaters und erbe das Reich. Schau, was ich dir bereitet habe. Diese Riesenvilla gehört dir. Da sagst du, oh, was habe ich denn gemacht? Und dann zeigt der Gott all diese verborgenen Dinge, die kein Mensch gesehen hat, aber er achtet auf die verborgenen Dinge. Amen. Gott schaut nicht auf die, die im Rampenlicht stehen, weil sie haben ihren Lohn schon dahin. Er schaut auf die, wo die rechte Hand nicht mehr weiß, was die linke tut, in dem Sinne, wenn man gibt, ne? Den Armen oder den Bedürftigen und so weiter. Posaune das nicht raus. Ne? Die haben ihren Lohn schon dahin, sagt Jesus. Und selbst das Fasten, wenn wir gemeinschaftlich machen, ist gut, aber die vielen, die über die Jahre hinweg jeden Mittwoch hier zum Gebet gekommen sind und jeden Mittwoch gefastet haben, Gott hat das gesehen. Es steht nämlich geschrieben, wenn du fastest, dann lass deinen Kopf nicht hängen wie eine Binse und das alles sehen, wie jämmerlich du leidest jetzt, weil du der Nahrung entzogen wurdest durch geistliche Übung, sagt Jesus. Nein, Wenn du fastest, dann wasche dein Gesicht, creme dich ein, schau fröhlich drein, sodass kein Mensch das mitkriegt. Aber Gott, dein Vater, der ans Verborgene schaut, wird es dir belohnen. Amen. Genauso sieht Gott, das hat Jesus gesagt in Matthäus 6, er schaut das verborgene Gebet. Wenn du betest, schließ dich ein. Gemeinschaftsgebet ist super wichtig, aber ein Gebetsaltar beginnt mit dem eigenen Gebet zu Hause. Dann schließe dich ein, bete zu deinem Vater und der Vater, der ans Verborgene schaut, er kann nämlich auch in dein Kämmerchen schauen, er wird es dir reich belohnen. Wisst ihr, was dort, wenn du dort oben ankommst und diese lasst uns doch die Zeit auskaufen mit den verborgenen Dingen und treu darin sein, wo kein Mensch das sieht, das interessiert ja nicht. Weißt du, was ich meine? Also ich brauche keinen Jubel, wenn jemand sagt, okay, gut, dann sage ich, danke Herr, tut auch gut. Aber wenn nicht, ist auch gut. Weißt du, ich brauche den Lob, die Anbetung von Mensch oder die Anbetung, den Beifall von Menschen nicht. Weil Jesus sagt, wer die Ehre von Menschen sucht, sucht nicht die Ehre von Gott. Sucht nicht die Ehre von Menschen, dann, wenn ihr sie sucht, ist die Liebe Gottes nicht in euch, sondern sucht die Ehre, die von dem alleinigen Gott kommt. Und Gott sucht nur eins, Treue. In den Dingen, die er uns anvertraut hat. Und was hat er uns allen anvertraut? Gebet und Herrschen. Also Fürbitte und Herrschen. Wie herrschst du? Durch Proklamation. Indem du das Wort Gottes aussprichst und indem du deine Herrschaft in Christus gebrauchst. Amen. Also Treue ist unheimlich wichtig. Jetzt kommen wir wieder zurück. Lukas 4, Vers 6 nochmal. Bitte, Simon, wenn du so nett bist, nochmal einzublenden. Alles, was Gott dem ersten Adam gegeben hat, nämlich diesen Garten Eden, diesen Auftrag zu herrschen, mit Gott in Verbindung zu treten, all das hat er in dem Moment verloren, wo er ungehorsam wurde gegenüber dem einen Gebot Gottes. Und Gott hat ihm nur gesagt, ess nicht von diesem Baum, von dieser Frucht. Millionen von Bäumen standen im Garten Eden. Und sie konnten essen von jedem. Warum ausgerechnet von dem einen? Wer hat diesen? Die sind die ganze Zeit vorübergegangen an diesem einen Baum. Das hat die gar nicht interessiert. Wer hat diesen Baum so begehrlich gemacht? Derjenige, der kurz vorher ein Drittel der Engel im Himmel verführt hat, hat dieselbe Verführungskraft gegen dieses wunderbare Geschöpf Gottes, nämlich den Menschen, angesetzt und hat diesen einen Baum so begehrenswert gemacht, dass Eva zugegriffen hat. Also unterschätze nicht die verführerische Kraft des Teufels. Deswegen habe ich letzte Woche gesagt, nimm das Vaterunser ernst. Manche wollen das Vaterunser ausradieren heutzutage, weil es altbundmäßig wäre. Wo kommen diese Ideen her? Nicht von da, sondern von da. So. Und dort steht, lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern erlöse uns von dem Bösen. So. Und selbst Johannes schreibt, 1. Johannes 5, 19, wir sind von Gott, die ganze Welt liegt in der Macht des Bösen. Das heißt, indem der Mensch sich ganz bewusst gegen Gott, den lieben Vater, entschieden hat, im Ungehorsam doch von dieser Frucht zu nehmen, obwohl er wusste, wenn er davon isst, wird er sterben. Aber ihm war das lieber, so zu sein wie Gott, um zu erkennen, dass Gut und Böse ist, als wie die Konsequenzen zu fürchten, dass er stirbt. Und so ist er gefallen und hat im Prinzip sich Satan untergeordnet. Seine Natur wurde verändert des ersten Adam. Er bekam die DNA des Teufels. Hass, Stolz, Ablehnung, Bitterkeit, diese ganzen Dinge, die ganze Sünde kam in ihn rein, die im Teufel gefunden wurde. Er hat sich verändert nicht in das Ebenbild Gottes, sondern das Ebenbild Satans. Darum sagt Jesus in Johannes 6, ihr habt den Teufel zum Vater. Und sein mit dem ersten Adam ist gleichzeitig sein Auftrag, sein Herrschaftsbereich in die Hände des Teufels gelangt. Wo er sich untergeordnet hat, ist gleichzeitig der Herrschaftsbereich mit unter die Hand oder in die Hand des Teufels geraten. Und danach hatte der Teufel immer verlangt. Er wollte die Herrschaft über diese Erde und hat sie sich durch Verführung genommen. Und deswegen sagt er nochmal erst Lukas 4, Vers 6, dort in der Versuchung, wo Jesus vor versucht oder verführt worden werden sollte in der Wüste. Dort bietet ihm der gefallene Kerub, Luzifer oder Satan, bietet Jesus die ganze Erde an und all ihre Herrlichkeit. Er sagt direkt zu Jesus, hier, Vers 4, 6 in Lukas 4, und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben. Von wem? Vom ersten Adam. Und wem immer ich will, gebe ich sie. Das heißt, diese ganze Herrschaft über diesen Erde, über die gesamte Gesellschaft, wurde dem Teufel freiwillig von Adam übergeben. Hier steht's. Und seitdem hat Satan ein, mit seinen gefallenen Engeln, dem Dämon, dann nach der Sintflut, hat er ein legales Anrecht, auf dieser Erde sein Unwesen zu treiben. Und der Mensch kam auch unter das Gerichtsurteil Gottes, nämlich die Ewigkeit nicht bei Gott zu verbringen, sondern gemeinsam mit dem Teufel und den gefallenen Engeln, und zwar nicht in der Hölle. Die Hölle ist nur ein vorübergehender Ort im See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Und sein ganzes Ziel ist nur, jedes Geschöpf Gottes, jeden Menschen mit sich in diese ewige Verdammnis zu bringen, weil er den Menschen hasst. Und das ist sein einziges Ziel. Das ist nicht das einzigste Mal, wo der Teufel einem Menschen die Macht und die Herrlichkeit, Ruhm, Geld, Mammon, Besitz, Ehre, Ansehen in dieser Welt angeboten hat, im Austausch für Anbetung, im Austausch für seine Seele. Seitdem, gerade in der heutigen Zeit, gibt es sehr, sehr viele Menschen, die nicht so reagiert haben wie Jesus, sondern die gesagt haben, ja, ich gebe dir meine Seele, die die Konsequenzen von Sünde gering achten wie Eva im Garten. Dafür erhalte ich vom Teufel Ehre, Anerkennung, Bewunderung von Menschen und unheimlich viel Reichtum für diese irdische Zeit. Es gibt viele Geschäftsleute, viele Politiker, die dem Teufel ihre Seele verkauft haben, um Ruhm, Ansehen, Einfluss, Macht, Reichtum zu bekommen. Musiker, Sportler und auch sogenannte geistliche Leiter, die ich als falsche Propheten bezeichne, haben ebenso dem Teufel ihre Seele verkauft, um Massen anzuziehen, um gefälschte Zeichen Wunder zu vollbringen und die vielen zu verführen. Täuscht euch nicht, es sind viele, die ihre Seele verkauft haben. So, und seit dem Sündenfall hält der Teufel die Menschen bewusst in diesen, was wir letztes Mal bei näher ausgearbeitet haben, in seinen Hauptwaffen, das ist Ignoranz, Unwissenheit, Täuschung und Verführung. Das heißt, seine Hauptwaffen sind Ignoranz und Unwissenheit. Er lässt die Menschen in dieser Meinung, das heißt, wenn sie ihn ignorieren, wenn sie diese ganzen Dinge einfach nicht wahrnehmen wollen, dann, dass er nicht existiert und nichts an ihnen tut. Und er lässt sie in Unwissenheit über sein wahres Wesen, auch die, die er verführt und ihnen Reichtum und Geld anbietet, sie wissen nicht, wo sie in die Ewigkeit landen werden. Sie sind getäuscht und verführt. Ihre Augen sind verblendet mit diesem Angebot von Reichtum und Ehre. So, und er verführt sie durch Ignoranz, Unwissenheit, Täuschung und Verführung. Und wie viele Christen sind diesen Dingen unwissend gegenüber? Wie viele Christen ignorieren diesen geistigen Konflikt oder diese Realitäten? Wir haben letzte Woche, hatte ich das vom Paulus mal rausgeschrieben, aus dem 2. Korinther 6, 11, so, wo er sagt, uns sind die Machenschaften des Teufels nicht unbekannt. Das heißt, Paulus geht davon aus, dass einem Christen diese Strategien, diese Machenschaften, diese Werke und Pläne des Teufels, die im Verborgenen laufen, nicht unbekannt sind. Und ich habe letztes Mal ein Beispiel rausgenommen. Das heißt, wenn du eine Sache, die Paulus dort anschreibt, im Korintherbrief geht es um Vergebung, dass er vergeben hat wie die anderen Gemeindemitglieder. Wenn du diese Sache lässt, kann es dich dein ewiges Leben kosten. Wenn der Teufel dich in dieser Ignoranz lässt, du kannst nachts einschlafen, ohne bewusste Sünde bekannt zu haben und ohne dich mit deinem, wo du dich verstritten hast, versöhnt zu haben. Und du schläfst ein und du weißt nicht, ob du nächsten Morgen wieder aufwachst. Das heißt, wenn du in dieser Nacht aus irgendwelchen Gründen als Christ einschläfst, zum Herrn gehst, wirst du nicht bei ihm ankommen. Den Teufel und seine Werke zu ignorieren und unwissend sei zu sein, ist tödlich. Ich habe das letzte Mal dieses ausführlich erklärt, dieses Beispiel von diesem Pastor aus Afrika, der bei der Veranstaltung von Reinhard Bonke wieder zum Leben gekommen ist. Das andere Beispiel hat mich ein Bruder diese Woche angeschrieben, hat mir das geschickt. Da habe ich das Buch auch gelesen von dieser Frau, habe ich euch alles schon mal erzählt. Das war eine Leiterin, war in IHOP, Kansas City, eine führende Frau. Und die während dem Lobpreis geht, hinterm Lobpreisteam geht hier die Tür auf. Das habe ich euch schon mal erzählt, der Bruder kannte das noch nicht. Und dann ist sie im Geist durch diese Tür in die Hölle geführt worden und hat das durchlebt für eine gewisse Zeit, was eine menschliche Seele in der Hölle durchlebt. Diese Veränderung, die die Seele durchmacht, wo du nur noch, hatte Bitterkeit in ihrem Herzen, hat es nur oberflächlich bekannt, aber diesen Personen aus der Kindheit, die sie verletzt haben, abgelehnt und sonst was, hat sie nicht von wahrhaftigem Herzen vergeben und sie losgelassen, hat es immer noch in ihrem Herzen bewahrt. Und sagt so, wenn du dort unten bist, dein Charakter verändert sich, du drehst dich nur um dich selbst, du kennst deine Erinnerungen an die Erde, sind alle noch da und diese Verletzungen, die brennen wie Feuer und dein Innerstes, diese Wurzel der Bitterkeit aus Hebräer 12, sie frisst sich in die Seele rein, bis das ganze Wesen von Bitterkeit und Hass erfüllt wird. Und das geht in unendlichen Dimensionen weiter. Und der Herr hat sie in einer Vision darunter geführt. Und dann ist sie während dem Lobpreis wieder hochgekommen auf die Knie, hat lauter geschrien. Die sind alle hin, ihr Mann ist hin und der Pastor ist hin. Und dann hat sie dort Zeugnis gegeben. Ich konnte erstmal gar nicht reden. Hat ein Buch drüber geschrieben: The Conspiracy of Hell, also die Verschwörung der Hölle. Nämlich die Menschen in Ignoranz zu halten, Unwissenheit. Sie hat es ähnlich, was ich hier sage. Habe ich jetzt nicht unbedingt von ihr aus ihrem Buch, das fällt mir bloß gerade ein, sie hat es ganz ausführlich beschrieben, wie viele Christen dort verführt werden. Und sie hat dann in IHOP darüber gesprochen, die ist auch zur öffentlichen Tagung und so weiter eingeladen worden und spricht sehr viel darüber. Und das rettet vielen Christen das ewige Leben. Na, wie hat Theo gesagt, als er in der Hölle war, in dem Bereich, wo die Christen waren, was ihn geschmerzt hat, am meisten geschmerzt haben, waren die, die es fast geschafft haben, die ein sauberes Leben geführt haben, rechtschaffen, aber ihrem Schuldiger nicht vergeben haben. So, das heißt, seid nicht ignorant und unwissend über die Werke, die Pläne, die Absichten, die Täuschung des Teufels. Stell dich nicht hin, ich bin in Christus, ich habe den Sieg und der Teufel kann mir nichts mehr. Natürlich kann er nichts mehr. Wenn du im Licht bist, wenn du keine bewusste Sünde in dir hast, wenn du das machst, was ich euch letzte Woche gesagt habe, steh früh auf und geh abends im Bett und bekenne deine Sünden vor Gott, vor Jesus, vor deinem Ehepartner. Wenn du was zu bekennen hast, versöhne dich. Und tagsüber, wenn der Heilige Geist dich von Sünde überführt oder heute wie im Lobpreis von Götzendienst, dann bekenne das sofort. Gib das ans Kreuz und empfange die Vergebung. Denn die Braut Jesu ist beschrieben in Offenbarung 7, Vers 14, sie haben ihre Kleider gewaschen im Blut des Lammes. Das Blut Jesu Christi musst du anwenden. Du musst deine Kleider waschen. Amen. Gott ist Licht und in ihm gibt es keinerlei Finsternis. Das heißt, wenn wir mit bewusster Sünde und Unvergebenheit vor dem Tor stehen des himmlischen Jerusalems, dann lässt uns der Engel nicht rein. Weil in Gottes Bereich gibt es nur Licht. Ich meine jetzt bewusste Sünde. Wenn du bewusst an einer Sünde festhältst, Hebräer 6 und Hebräer 10 steht das, dann kreuzigen wir Christus erneut. Wir treten das heilige Blut mit Füßen und schmähen den Geist der Gnade. Die Gnade ist so kostbar, dass du nicht mit ihr spielen kannst und leichtfertig mit ihr umgehst. Sondern was macht die Gnade, die das Dreiste erzieht in den Wegen der Gerechtigkeit? Amen. Und sie gibt dir die Fähigkeit, ein heiliges, abgesondertes Leben zu führen. Das ist die Macht und Kraft der Gnade. Sie errettet dich und dann, wenn du ständig in der Gnade lebst, hast du immer wieder die Kraft zuvor, ein heiliges Leben zu führen. Amen. Offenbar, wir wissen es, weil es im Wort Gottes steht und ihr alle habt die Antwort, weil ihr eure Bibeln kennt. Offenbarung 17, Vers 14. Dort steht es von den 10 Hörnern, das heißt die 10 Könige, die vor dem Antichristen oder mit ihm regieren werden, die dem Antichrist ihre Macht geben werden, dem letzten Weltreich, was Daniel beschrieben hat, was in der Offenbarung wieder auftaucht, mit diesem Tier, was aus dem Meer kommt. Heute gibt es Bücher im christlichen Raum und es gibt Leute, die das predigen und lernen und Leute, die das tatsächlich glauben, dass es keinen ultimativen Antichristen gibt. Also einen, der aufsteht, der überall, sondern es gibt, es gab in der Geschichte immer Antichristen und es wird immer so weitergehen. Also den, und dann sagen die Leute, oh, da bin ich auch voll auf, ohne Furcht in der Endzeit, weil kein zukünftiger Antichrist mehr kommt. Das ist eine Täuschung. Dann fällst du auf den rein, wenn du das glaubst. Die Schrift sagt ganz klar, dass das kommen wird. Und er wird erst aufstehen, wenn das, was zurückhält, nämlich entfernt wird. Es gibt eine Macht in dieser Erde und die ist in dir und um dich herum. Und die hält das Geheimnis der Gesetzlosigkeit noch zurück. Und das ist das, was vom Himmel gekommen ist zu Pfingsten, der Heilige Geist. Amen. Und solange der Heilige Geist auf dieser Erde ist, dich erfüllt und dich unterscheidet von allen Menschen draußen herum und der Heilige Geist, der da ist, um die Menschen zu überführen, auch wenn wir auf der Straße gehen und die Menschen das Evangelium bringen, dann ist es unser Teil. Aber wir müssen in diesem Glauben auch gehen, dass der Heilige Geist diese Worte der Botschaft des Evangeliums, die so einfach aber einschlagend sind, nimmt und bei den Menschen die Überzeugung bewirkt, nämlich die Überführung von Sünde in die Offenbarung der herrlichen Gnade Gottes. Amen. Der Heilige Geist hält dieses Geheimnis noch zurück. Wenn er entfernt wird oder sich hebt von der Erde, dann bricht das ganze Chaos los. Und was nimmt der Heilige Geist mit? Die 5 klugen Jungfrauen, die die Lampen voll haben und die Vorratsbehälter. Die 5 klugen Jungfrauen, die bereit sind. Hebräer 9, 7 oder 27, 24, 27, die den Bräutigam sehnsüchtig erwarten, die sich vorbereiten, die sich waschen im Blut des Lammes, die nimmt er mit. Amen. Und das ist, sagt Titus 3, Vers 11, so, sagt, das ist unsere selige Hoffnung, dass wir diese ganzen gefallenen Engel, diese Hebriten, das ganze Zeug, wird diese Erde überfluten. Der Satan wird auf die Erde geworfen werden, Offenbarung 12, und er hat nicht mehr viel Zeit. 3,5 Jahre, 7, dann die Hälfte, die letzten 3,5 Jahre. So, aber wozu diese ganzen Menschen verführt werden mit dieser neuen Weltordnung, mit dem Mahlzeichen und dieser ganzen Kontrolle, ist definitiv, hundertprozentig nicht, hier ein Friedensreich auf dieser Erde aufzurichten, wo es allen Menschen gut geht. Das ist eine komplette, hundertprozentige Täuschung. Sondern was steht dahinter? Was sind die Pläne Luzifers, die Menschheit zu verführen? Auch alle Politiker und so weiter. Sie am Ende alle zusammen nochmal zu einer letzten Schlacht gegen Gott, den Allmächtigen, zu führen. Er hat es versucht im Himmel, Michael hat ihn rausgeworfen. Und dann hat er nur ein Drittel der Engel. Und er versucht, sein Herr auf dieser Erde zu erweitern, wie Putin jetzt rekrutiert, 300.000, aber eigentlich 1 Million. Und dann angedroht hat in totalen Krieg, ja, das kennen wir schon, aus den 40er Jahren. Genauso macht Satan oder der gefallene Erzengel Luzifer. Er versucht, seine Armee der gefallenen Engel, der Dämonen und zu erweitern, nämlich alle Menschen im Kampf gegen ihren Schöpfer zu führen. Und tatsächlich wird es ihm gelingen, bei den Leuten, die nicht im Buch des Lebens stehen, die nicht in Christus gegründet sind. Er wird sie alle verführen. Und dann steht hier, selbst die 10 Könige, Vers 14, Offenbarung 17, diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Muss man überlegen. Er hat es geschafft, im Himmel ein Drittel der Engel zu verführen, die die Herrlichkeit Gottes sahen. Gab es keine Sünde. Und dann versucht er die ganze Zeit schon auf dieser Erde, die ganze Zeit, und mit der neuen Weltordnung erlebt es seinen Peak, also den Höhepunkt, die ganze Menschheit in den Kampf, in die offene Rebellion gegenüber das Lamm zu führen. Was steht Offenbarung 5? Das Lamm, das geschlachtet wurde und mit seinem Blut erkauft hat aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern, Nationen, Menschen für Gott als Könige und Priester. Das Lamm, was für uns starb auf Golgatha, gegen dieses Lamm Gottes, was in Demut sich für uns geopfert hat in Liebe, gegen dieses Lamm Krieg zu führen. Wisst ihr, wie stark diese Verführung ist, dass ein Mensch auf so eine Verführung reinfällt? Ihr Lieben, ich habe das auf der Straße gehört. Ich habe mit Satanisten gesprochen, die Satansbibel lesen. Junge Menschen, verführt. Ich sage, ihr seid verführt. Ihr dient dem Vater der Lüge und euer Ende ist da. Naja, das weiß ich. Aber der Teufel hat uns hohe Positionen der Verwalterschaft in der Hölle versprochen, wo wir über diese bösen Menschen wie Aufseher herrschen, wie Gefängnisaufseher herrschen. Das ist unsere Zukunft. Ich sage, ihr seid total verführt. Und sie glauben, dass es umgedreht ist, dass unser Jesus der ist, der die Menschheit zum Bösen verführt. Und dass Luzifer gekommen ist, um zu befreien. Das steht in der, die glauben das. Die sind jetzt schon verführt. Ich habe es gehört. Ich habe das nicht gelesen. Sie haben die Satansbibel zitiert. Ich habe das Wort Gottes zitiert. Ich sage, ich greife euch nicht an. Ich sage bloß die Wahrheit, was hier drin steht. Entscheidung trifft er selbst. Das sind die Anfänge. Wer das Böse gut nennt und das Gute böse, dann sind wir in der allerletzten Zeit angekommen. So, und das gipfelt in dem, diese Verführung, dass die Menschheit, für die Jesus seinen letzten Blutstropfen gegeben hat, den Zorn Gottes ertragen hat, all unsere Sünden, Flüche, Krankheiten, alles auf sich genommen hat, unseren Tod gestorben ist, um unsertwillen, um uns zu erlösen, gegen dieses Lamm Krieg zu führen. Das ist der ultimative Plan des Teufels und das steht hinter der Agenda der neuen Weltordnung. Das sagt dir aber niemand da draußen. Wer sagt dir das? Der Heilige Geist durch das Wort Gottes. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren, der König der Könige. Und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Da steht auch Treue. Die Gläubigen steht auch die Treuen. Man kann das im Griechischen beidseitig übersetzen. Mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Treuen. Was haben wir vor uns gesagt? Die mit Jesus zurückkehren. Dieses ganze Weltgeschehen, lasst euch nicht täuschen von dem, was jetzt so geschieht. Fokussiert euch nicht auf die Kontrolle durch 5G und das ganze Zeug und Impfung und das ist alles wahr, das ist schon lange geplant und es ist die Corona ist ja nicht das Gericht Gottes, eine Erfindung des Teufels. Und er hat auch die Impfung erfunden. Na, hegelisches Prinzip. Na, These, Antithese, Synthese. So. Und glaubt es nicht, aber konzentriert euch nicht darauf, sondern es geht alles in diese Richtung. Die ganze Menschheit im Kampf gegen das Lamm und die Auserwählten zu führen. Und dann kommen wir mit Christus zurück und mit ihm sind die Berufenen, die Auserwählten und die Treuen. Und es ist besser, du siehst Jesus von hinten, als wie von vorn. Denn die ihn von hinten sehen, steht in Offenbarung 19, 2 Kapitel weiter, wenn das Lamm kommt als der Reiter auf dem weißen Pferd und mit ihm ist das Herr des Himmels, Vers 14, sie folgen ihm auf weißen Pferden. Wir wollen begleiten, weißer reiner Leinwand. Und so weiter. Und Jesus wird diesem Antichristen in den falschen Propheten und allen Menschen, die sich verführt haben lassen, wird er in einem Augenblick ein Ende machen. Und er allein wird kämpfen. Amen. So, und das sind seine Machenschaften und das sollte uns nicht unbewusst sein. Wir sollen uns nicht ignorieren lassen von den kleinen Dingen, die jetzt geschehen. Sondern wir müssen, die Schrift zeigt uns das große Bild, wo das Ganze hinführt, wo das hinmündet. Und wir sind nicht unwissend. Amen. Ich habe zu Jesus gesagt, ich möchte gern reiten im Himmel wieder. Auf dem weißen Pferd, André mit mir. Ja, okay. Ich will gern dort mit dabei sein. Wenn er vom Himmel auf diese Erde runterkommt, Halleluja. Ich lasse Jesus vorne alles machen, aber wir schreien laut Halleluja. Amen. Aber vergiss nicht, was du dann sehen wirst. Offenbarung 19 beschreibt das. Das Schwert, was aus seinem Mund ausgeht, wird alle Völker schlagen, die gegen Jerusalem gezogen sind. So, das heißt, es wird dem Teufel nicht gelingen, diese letzte Revolte erfolgreich auszuführen. Es ist ihm im Himmel nicht gelungen, es wird ihm auch auf dieser Erde nicht gelingen. Denn das Lamm ist jetzt der König aller Könige, der Herr aller Herren. Amen. So, und jetzt machen wir weiter. Das ist der Fall des Menschen, Fall Luzifers. Und Gott hat das Ganze schon gesehen. Das heißt, er hat diese Erde geschaffen in Raum und Zeit und der Bereich der Ewigkeit, da war schon vorher, er ist und wird in alle Ewigkeit bleiben. Das heißt, in der Ewigkeit gibt es weder Vergangenheit, Gegenwart noch Zukunft, alles ist gleich. Und das ist der Bereich, in dem du rüberwechselst, wenn du von dieser Erde gehst. Und dann sagt doch Gott tatsächlich, oder der Petrus in 1. Petrus 2, Vers 20, dass Jesus vor Grundlegung der Welt ausersehen wurde, das Lamm Gottes zu sein. Das heißt, Gott hat Jesus als Lamm, als Opfer schon ausersehen, bevor er diese Erde gegründet oder geschaffen hat. Amen. Das steht im 1. Petrus 2, Vers 20. Und so war Gottes Erlösungsplan schon von Anfang an her klar, dass Jesus kommt und dass er durch sein Sühneopfer den Preis für unsere Sünden bezahlt hat und dass er den einzigen Weg zu Gott zurückbereitet, indem er den Zorn Gottes getragen hat, unseren Tod starb. Er ging hinab ins Reich des Todes und er hat dort dem Teufel die Schlüssel aus der Hand genommen. Das ist alles tatsächlich passiert, was Jesus selber beschreibt in der Offenbarung 2, wo er sagt, ich bin der, der war, der ist und der in Ewigkeit sein wird und ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Das heißt, Jesus ist hinuntergegangen und hat dem Teufel, der die Macht über den Tod hatte, nämlich durch die Sünde, den Schlüssel entnommen. Und dann hat Jesus dort unten schon gepredigt. Das schreibt uns auch Petrus im 1. Petrusbrief, sagt er, dass Jesus in der Hölle denen predigte, die im Gefängnis saßen, die zur Zeit Noahs ungehorsam waren. Das heißt, die unter der Knechtschaft der Nephilim standen, die im Gefängnis gefangen waren in der Hölle, den hat Jesus diesen Geistern gepredigt und hat sie in die Freiheit geführt. Er hat den Schlüssel dort unten sofort angewandt und hat sie, die ihm folgen wollten. Aber wer will Jesus nicht folgen, wenn du da unten bist? Hat diese Gefängnistüren geöffnet und hat sie in die Freiheit entlassen. Und so hat Jesus die Vollmacht über den Tod und das Totenreich. Amen. Und diesem Jesus dienen wir. Und durch seine Auferstehung wurde Jesus der zweite Adam, der lebendig macht. Und diese Gnade gilt für jeden, der Buße tut, Sünden bekennt und an Gott glaubt. Das heißt, du bekommst eine neue Identität. Du wechselst von dem alten Adam, dem ersten, in den zweiten rüber. Es ist bloß noch mal eine Erinnerung, ihr wisst ja alle Bescheid, Grundlagenlehre, neue Identität, da habe ich mal drei Einheiten drüber gemacht, das ist mal so eine Zusammenfassung davon. Du wechselst von der Identität des alten Adam in den neuen. Sobald wie du Buße tust, Jesus annimmst, wird hier drin etwas anders. Der Heilige Geist zieht ein und du wirst ein Kind Gottes, ein Sohn Gottes, ein König und Priester von dem Moment an. Amen. Die Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen wird dadurch wieder hergestellt. Du kannst Gott wieder begegnen im Geist. Verbindung, Einheit mit deinem Vater. Das, wozu Gott dich geschaffen hat, nämlich zur Gemeinschaft, zur Einheit mit ihm und mit Jesus, das ist durch Christus wiederhergestellt. Und diese neue Identität, die beinhaltet auch Autorität. Du hast jetzt alle Vollmacht von Christus erhalten, auf Schlangen und Skorpione zu treten, über alle Macht und Gewalt des Feindes, und nichts wird dir schaden. Lukas 10, 10. Du hast in Christus die volle Autorität über den Feind und allen seinen Dämonen. Amen. Wenn du im Licht bleibst, ihm keinen Anlass bietest, kann er nichts. Amen. Draußen ist finster, aber du bist in Christus das Licht dieser Welt. Und die Finsternis kann das Licht nicht ertragen. Wenn du dem Teufel keinen Raum gibst, wenn du im Wort Gottes bleibst, treu bist im Gebet, treu in den Dingen der Heiligung und der Fülle des Geistes, strahlst du im geistigen Bereich so ein Licht aus, dass alle Dämonen sich in Kilometerweise Entfernung von dir aufhalten. Nichts kann dir schaden, nichts. Und du bist berufen, die anderen von dieser Knechtschaft, dieser Dämonen freizusetzen. Amen. Und das Reich Gottes auf diese Erde zu bringen, indem du diese Mächte austreibst als Menschen. Wie Jesus es getan hat. Er soll dieselben Werke tun, die ich getan habe, noch größer, denn ich gehe zum Vater. Was hat Jesus gemacht? Das Evangelium gepredigt, die Krankheit, Dämonen ausgetrieben. Das ist unser Job für jeden. Amen. Und dazu sind wir berufen. Und darüber müssen wir auch mal Rechenschaft ablegen vor Gott, wie wir diese Pfunde und Talente eingesetzt haben, die uns anvertraut worden sind. Das Maß ist unterschiedlich, von einem Talent bis 10, aber einsetzen muss es jeder. So, pass auf. Diese neue Identität, sie beinhaltet auch Autorität. Und diese neue Identität wird gestärkt durch die Dinge, die ich jetzt schon mehrmals wiederholt habe, durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist, durch Gebet und ein Lebensstil der Heiligung. Dadurch wird dein innerer Mensch gestärkt, wenn du treu bist in diesen Dingen. Die Identität festigt sich, die Autorität nimmt zu, wenn du treu bist in diesen Dingen. Und genau an diesen zwei Punkten setzt der Teufel an. Nämlich mit Ignoranz, Unwissenheit, jetzt wenden wir das mal an, mit Täuschung und mit Verführung. Er versucht, dich in Unwissenheit zu halten, erstens über deine wahre Identität. Wie viele Christen wissen nicht, wer sie in Christus sind und wer Christus in ihnen ist? Das hat erstmal nichts mit dir und deiner Gemütsverfassung zu tun, sondern es hat etwas mit Christus und dem Wort Gottes zu tun. Die neue Identität in Christus des zweiten Adams muss gelernt werden. Deswegen sagt Jesus in Johannes 8, 31, 32, sagt er, ihr seid wahrhaftig meine Jünger, wenn ihr in meinem Wort bleibt. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, wir müssen frei werden in unserem Denken, wir müssen frei werden in unserer Persönlichkeit von dieser Knechtschaft, von der Prägung des alten ersten Adams. Ja? Und frei werden in die neue Identität in Christus. Und erst dann, wenn du weißt, wer du in Christus bist und wer Christus in dir ist, dann das bedeutet nicht auf dich selber schauen. Ich kann das nicht, ich kann das nicht, das geht nicht und das geht nicht. Wodurch das Wort sagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, das ist Christus, Philipper 4, 16. Dann proklamiere mal solche Stellen. Amen, Markus. Das heißt, dass deine neue Identität steht hier im Wort. Und das musst du dir aneignen, das Aussprechen im Glauben, darin leben. Dann festigt sich deine Identität. Dann nimm deine innere Stärke zu und dann kannst du wahrhaftig Autorität im Geist ausüben. Amen. Sonst, wenn du dann mal in so einen Dämon gerätst, bei dir selbst oder in deiner Familie oder bei jemandem, wo du konfrontiert wirst, und er sagt, im Namen Jesus treibe ich dich aus, dann sagt der Dämon vielleicht wie da bei diesen 7 Söhnen des Kephas in der Apostelgeschichte, Jesus kenne ich, Paulus kenne ich auch, aber wer bist du? Und dann hat er die 7 da etwas übel zugerichtet. Das heißt, wer bist du? Die geistliche Welt muss dich kennen. Und die Dämonen reagieren nicht, wenn du sie laut anschreist. Sie reagieren auch nicht, wenn du sie flüsterst, zuflüsterst oder wenn du irgendwas machst. Die Bibel ihnen hinhältst, oh, das Schwert. Die reagieren nur auf Christus in dir. Auf den Heiligen Geist. Denn durch den Heiligen Geist treibst du das aus. Du musst dich auf innen, ich sag nicht, fokussieren. Du musst dir bewusst sein, wen du mit herumträgst. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist in dir. Und Jesus ist in dir und darauf reagieren die. Und das ist das Licht in dir. Amen. Wir müssen das bloß einsetzen, uns dessen bewusst sein, was wir haben, wer wir sind in Christus und wer er ist in uns, wer wir sind in ihm. Und der Teufel versucht uns dort in vollkommener Ignoranz und Unwissenheit zu halten. Wenn du heute hier sitzt und du bist dir nicht bewusst, wer du in Christus bist, wer Christus in dir ist, was dein Stand ist in Gott, im Licht, dann stehst du unter dem Einfluss des Teufels von Ignoranz und Unwissenheit. Und dann brauchst du Befreiung. Und wo kommt die Befreiung her? Aus dem Wort Gottes. Johannes 8, 32, du wirst die Wahrheit erkennen, die Wahrheit setzt dich frei. Weil das Wort Gottes ist Licht und es bringt Licht in deine Finsternis, in dein Denken, in dein Bewusstsein. Amen. So, und deswegen versucht der Teufel dir das Wort Gottes zu rauben, die vier Ackerböden, kennt alles, ne? Hat Jesus gesagt. Deswegen versucht er dich vom Wort Gottes fernzuhalten, weil das die einzige Kraft ist, die dir die Identität vermittelt und dich frei macht. Amen. Und er versucht dich von der Gemeinschaft und vom Gebet fernzuhalten, weil du dort deine Autorität dann einfach nicht ausübst. So, und so hat er dich verführt, getäuscht. Identität, Autorität, Stärkung des inneren Menschen. Das sind immer die Hauptangriffspunkte, wo er bei dir und bei mir ansetzt. Lasst uns das nochmal in einem ganz simplen, wie gesagt, die geistigen Dinge sind nicht kompliziert. Ich versuche es jetzt zum Schluss nochmal in ein Beispiel zu bringen. Das kennen viele schon, aber das kann jedes Kind auch verstehen, weil das Evangelium ist auch für Kinder, die kann es wahrnehmen. Deine alte Identität als erster Adam, den vergleich mal mit dem Huhn. Ja? Ein Huhn im Hühnerstall. Oder wenn es Freilandhühner sind, haben sie noch Grünfläche, aber nach einer Woche ist nichts mehr Grünes da. So, zumindest haben sie eine Freifläche, sage ich mal so. So, das heißt, der erste Adam war nicht dazu geboren, aber durch diese, dass er gesündigt hatte, wurde er zum Sohn des Ungehorsams unter der Knechtschaft des Teufels. Und er, statt mit dem Himmel verbunden zu sein, war er erdverbunden. Nämlich wie ein Huhn hat der Blick immer nach unten. Außer der Hahn, wenn er stolz da früh kräht. Aber ansonsten, ein Huhn guckt immer nach unten und sucht ein Würmchen, sucht ein Körnchen. Den ganzen Tag. Ab und zu legt es ein Ei, aber die gucken nur nach unten. Und so ist die Identität des ersten Adams. So haben wir alle gelebt ohne Christus. Nach unten. Wie sagt Jesus in Matthäus 6, das tun nur die Heiden, nämlich die Hühner, in dem Sinne, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, was wird morgen geschehen, was ist das? Und der hat das. Und dann die Hühner, die hacken sich auch. Ja? Wenn die zu eng zueinander sind, dann hacken sie sich. Sie hassen sich, sie sind bitter, sie verletzen sich. Das ist alles die alte Natur. Und dann, Hühner sind ja auch nicht leise. Sie gackern. Und das ist das, was die Simone hatte zur Begrüßung. Ich meine, dass du wie umgegangen bist. So, ich krieg die Kurve. Pass auf. Nämlich das Richten, ne? Und die üble Nachrede und das. Ne? So gackern nur die Hühner. Hast du schon gehört? Und das und jenes. Das ist die gefallene Natur. Und sich selbst aufbauen, wenn man schlecht über andere redet. Sich selbst aufwerten. Und dieses ganze Hühnervolk, das ist diese Natur des alten Menschen, des ersten Adam. Irdisch, erdbezogen, gegenseitig kämpfend und nichts anderes im Sinn wie die irdischen Dinge. Und als du zu Christus kamst, hast du Buße getan und hast Christus angenommen und wurdest in dem Moment eine neue Schöpfung. Eine neue Identität. Und Gott, der Vater, hat dich von oben her gezeugt, steht Johannes 3. Von oben her von Neuem geboren. Und aus dem Huhn wurde ein Adler. Amen. So krass ist diese Identität. Du bist nicht mehr irdisch, nicht mehr erdbezogen. Du bist ganz von diesem irdischen Kram, hat Jesus gesagt, damit beschäftigten sich die Heiden. Du bist jetzt ein Jünger des Königreichs und du sollst dann dich noch nicht sorgen, ob du kontrolliert und was weiß ich alles wirst und was werden wir essen, trinken, anziehen, sondern sollst danach trachten, nach dem Königreich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird dir hinzugefügt. Und ein Adler schaut niemals den ganzen Tag nach unten auf die Erde. Sondern ein Adler breitet die Flügel aus und er strengt sich nicht an. Er lässt sich fallen von seinem Berg und dann breitet er nur die Flügel aus und er nutzt den Aufwind. Und dann lässt er sich in Kreisen immer höher tragen, bis du bloß noch einen Punkt ziehst. Das ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen im Urlaub, weil in der Seenplatte gibt es viele Seeadler und Fischadler und Fernglas, manchmal ohne. Aber das, was ich gerne mache, ich beobachte die, wie die ihre Kreise ziehen. Wir hatten schon zweimal das Glück, dass in der Nähe von unserem Bungalow ein Horst war mit Seeadlern und dann sind die ziemlich nah dran. Und dann erinnere ich mich immer an solche Stellen. Dazu sind wir berufen. Er strengt sich nicht an, er nutzt den Aufwind. Was ist unser Aufwind? Der Heilige Geist. Deswegen ist das wahre Christenleben keine Anstrengung. Die einzigste Anstrengung ist, im Weinstock zu bleiben und Frucht zu bringen, Flügel ausbreiten und dich vom Aufwind des Heiligen Geistes tragen zu lassen. Das ist das, was dich vom Huhn unterscheidet. Das Huhn, in dem Sinne die alte Natur, hat keinen Heiligen Geist. Ist tot durch die Sünde und Übertretung. Du, da du der Adler bist, hast den Heiligen Geist in dir. Amen. Na klar, du lebst noch auf der Erde. Das ist doch, wir sind noch hier auf dieser Erde. Aber unser Geist kann fliegen. Amen. Und unser Geist kann sich in Höhen erheben, nämlich wohin? In die Gegenwart Gottes. Hebräer 10. Durch das Blut Jesus ist ein freier Zugang in die Gegenwart Gottes bereitet. Amen. Und du siehst die Dinge, die sich auf dieser Erde bewegen, aus einer himmlischen Perspektive. Und je weiter du von dem Irdischen entfernt wirst durch den Heiligen Geist, umso kleiner werden die Probleme hier unten. Und du siehst, dass dein Vater für alles sorgt. Amen. Weil du kommst Gott näher und nicht der Erde. Und wenn du mal so die Menschheit betrachtest, gibt es nur Hühner oder Adler, nur Heiden oder Gläubige, nur erste Identität und oder zweite. In Christus oder nicht in ihm. Den Heiligen Geist drin oder den Geist des gefallenen Menschen, also den Geist Luzifers drin. Nur diese zwei Kategorien von Menschen gibt es. Theoretisch. Schwarz-Weiß. Anders ist es nicht. Aber es gibt noch eine Mischform und das sind die sonderbarsten Wesen. Und die beschreibt Paulus im Korintherbrief als seelische Christen. Natürlich seelische Christen. Und die, musst du dir vorstellen, mit meinem Bild ganz simpel verglichen, das sind Adler, die mit den Hühnern im Hühnerstall, im Gehege sich befinden. Die mit den Hühnern um die Wette, um die Körner sich streiten oder um ein Würmchen. Adler, die mit den Hühnern leben. Ihren Kopf niemals nach oben erheben, wo sie hingehören im Geist. Was werden wir essen, was werden wir trinken, was werden wir hier tun, was wird als nächstes geschehen und das und jenes und gackern und machen und jetzt. Viele Christen leben so, wie Adler im Hühnerstall. Deswegen brauchst du Buße. Umkehr, Befreisetzung. Amen. Und diese sind durch Ignoranz, Unwissenheit, Täuschung und Verführung, Lüge des Teufels, dazu verführt, weiterhin so zu leben wie vorher, weiterhin so zu leben wie die Hühner, wo wir doch zu dieser Freiheit berufen sind. Amen. Und derjenige, der dich versucht, ist derjenige, der dich in diesem Zustand halten will. Nämlich der Teufel selbst versucht die Christen vom Fliegen abzuhalten, von ihrer wahren Identität, Autorität und wie das innere Leben gestärkt wird. Er versucht dich im Freigehege zu halten mit den Hühnchen zusammen. Da gehörst du nicht hin. Du kannst mal runterkommen, sie evangelisieren und sagen, Mensch, guck mal, was Gott, der Vater, für dich bereitet hat. Du kannst genauso fliegen wie ich. Wenn du Jesus annimmst, Buße tust und das Opfer von Jesus annimmst, diese wunderbare Gnade, das Erlösungswerk des Lammes Gottes, verwandelt dich Gott in einem Moment in eine neue Schöpfung und du kannst fliegen wie ich. Amen. Du bekommst den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist das Kostbarste, was du in dir trägst. Das sagt Paulus in 2. Korinther 4. Er sagt, das ist dieser Schatz, den wir tragen in irdenen Gefäßen. Halte ihn. Hab eine Gemeinschaft mit ihm. Halte ihn wertschätzend, heilig in dir. Betrübe ihn nicht. Er kann sich genauso zurückziehen. Durch Sünde betrübst du den Heiligen Geist. Aber auch durch Ignoranz, wenn du ihn nicht beachtest, damit er Gemeinschaft haben will. Täglich, 24 Stunden. Ich habe das letzte Mal gesagt, ein Kind Gottes ist geprägt, laut Römer 8. Daran erkennt man die Kinder Gottes, weil sie geleitet werden vom Heiligen Geist. Und viele Christen sind sich hundertprozentig sicher. Wenn Jesus kommt und die Gemeinde entrückt, bin ich sofort dabei. Und führen ihr Leben nicht geleitet vom Heiligen Geist. Wie sollte der Heilige Geist, da die Braut von Jesus jetzt vorbereitet auf die Wiederkunft, auf die Entrückung des Herrn, der Heilige Geist ist dort bestrebt. Wie sollte der Heilige Geist einen Christen mitnehmen, der den Heiligen Geist sein Leben lang ignoriert und lebt nach seinen eigenen Gedanken, nach seinen eigenen Willen? Wie zuvor in der alten Natur. Wie sollte da dann plötzlich sagen, jetzt bist du bereit, komm mit. 5 sind klug, 5 sind töricht. Lasst uns den Heiligen Geist wertschätzen. Lasst uns mit ihm tiefe Gemeinschaft haben. Lasst uns ihn als Freund behandeln. Denn die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 1. Korinther 13, 13. Amen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine wunderbare Güte. Oh, Halleluja. Vater, ich danke dir, Herr, für das wunderbare Erlösungswerk, dass du vor Grundlegung der Welt hast du das alles schon beschlossen. Vater, du bist der Ewige, der den Ausgang, das Ende vom Anfang her kennt. Du hast uns in dein Ebenbild geschaffen und in Christus zu deinen Söhnen und Töchtern gemacht. Zu deinen Königen und Priestern. Du hast uns eine vollkommen neue Identität gegeben. Du hast uns deinen Heiligen Geist, deinen eigenen Geist, den Geist des Vaters in unser Herzen gegeben. Die Verheißung des Vaters. Und deine Liebe in uns hinein ausgegossen. Vater, wir wollen dir wunderbar, wir wollen dir von ganzem Herzen wollen wir dir danken für diese wunderbare Erlösung. Du allein bist gut. Du allein bist vollkommen. Unermesslich reich ist deine Weisheit, deine Wege. Danke von ganzem Herzen. Und ich bete, Jesus, dass du mit deiner großen Liebe und Sanftmut, dass du unsere Gesinnung jetzt wäschst, unsere Gedanken, die Herzensgesinnung, unser Bewusstsein, unser Unterbewusstsein, Unbewusstes, dass du uns vollkommen reinigst von allen Restbeständen der alten Natur. Wasch uns bitte. Vergib, wo wir Ignoranz und Unwissenheit zugelassen haben. Und schließ uns dein Wort ganz neu auf, was uns unsere wahre Identität aufzeigt, wer wir in Christus tatsächlich sind. Was du hier auf dieser Erde jetzt schon für uns vorbereitet hast, Vater. Umso wie viel mehr dann bei dir. Reinige uns von allen Lügen, allen Täuschungen, aller Unwissenheit und Ignoranz. Und bewahre uns, dass wir nicht in Verführung geraten, sondern erlöse uns von dem Bösen.